NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Neuigkeiten über Raketen, über Wind und Meer, sogar über Tiere. Viele spektakuläre wissenschaftliche Erkenntnisse stammen inzwischen aus Forschungskanälen. Ob starke Stürme oder Monsterwellen. Wissenschaftler simulieren in Wind-, Wasser- und Wellenkanälen die Urkräfte der Natur. Wie das aussehen kann und was in den aktuellen Forschungsprojekten herausgekommen ist, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Ein weiteres Thema: ein mysteriöser Fund in der Ostsee. Es war ein Mondfisch, der in dem Netz eines Fischers gelandet ist. Ein weiterer wurde dann am Strand in Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Große, kreisrunde Tiere, die in der Ostsee eigentlich weder heimisch noch überlebensfähig sind. Aber es ist nicht das erste Mal, dass diese Fischart in der Ostsee gesichtet wurde. Wissenschaftler untersuchen das nun genauer. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Es war für den Fischer wirklich eine ungewöhnliche Entdeckung. Inzwischen ist ja geklärt, worum es sich bei dem Tier in seinem Netz handelte: um einen Mondfisch. Aber was suchte der in der Ostsee? Denn eigentlich ist das Wasser zu wenig salzig für ihn, um zu überleben. Aber auch am Strand in Mecklenburg-Vorpommern wurde ein solcher Fisch gefunden. Und sowohl vor einem als auch vor 6 Jahren gab es schon einmal mehrere dieser Tiere, die plötzlich in der Ostsee auftauchten. Mit diesem Phänomen beschäftigen sich auch Forscher des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock. Thomas Sambol berichtet.
Es war ein ungemütlicher Tag mit Wind und Regen, als Fischer Frank Warnke und der Matrose Stefan Balk in der Lübecker Bucht auf Fangtour waren. Das Wetter wurde immer schlechter, erzählt Warnke. Darum habe er beschlossen, möglichst schnell die Netze einzuholen.
Und so auf der halben Länge kam dieser Mondfisch hoch. Er kannte nur im Wasser, dass da etwas Größeres kam. Mein Matrose dachte erst, das wäre ein größeres Steinbutt.
Tatsächlich war es aber ein toter Mola Mola, wie der Mondfisch lateinisch heißt, was etwa so viel wie Mühlstein bedeutet. Und darauf hinweist, dass diese Tiere rund sind, 3 Meter groß und schwer wie ein Auto werden können. Frank Warnkes Fang war allerdings noch ein Jungfisch.
Der hat gewogen 10 Kilo, hatte eine Länge von 55 Zentimetern und der Rumpf war 40 Zentimeter breit. Und das heißt von Flosse zu Flosse 80 Zentimeter, weil die ja von nach oben und unten weggehen.
Aber was tun mit dem Fang? Fischer Warnke war zunächst ein bisschen ratlos. Hätte der Mondfisch noch gezappelt, hätte er wohl Fotos gemacht und ihn wieder über Bord geworfen, sagt er. Doch der Fisch war bereits tot und so nahm er ihn mit in den Niendorfer Hafen. Aber nicht zum Verkaufen.
Dann haben wir erst mal gegoogelt und festgestellt, dass er für den Verzehr nicht geeignet ist. Also konnte er auch nicht in die Vermarktung gehen.
Stattdessen ging der exotische Fang an die Wissenschaftler vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock. Dort ist Dr. Uwe Krumme froh, dass der Mondfisch nicht in der Pfanne gelandet ist oder einfach entsorgt wurde. Der Meeresbiologe hat sich orangefarbenes Ölzeug angezogen, blaue Gummihandschuhe übergestreift und den Mondfisch aus dem Kühlraum geholt. Ganz vorsichtig wickelt er ihn jetzt aus einer Art Plastiktüte.
So, jetzt hol ich ihn mal hier raus, der guckt uns schon ganz freundlich an. Ja, ein sonderbarer, sehr bizarrer, wunderschöner Fisch.
Sonderbar, weil er eigentlich dort zu Hause ist, wo das Wasser warm ist, also zum Beispiel in der Sargassosee im Golf von Mexiko. Bizarr, weil er fast rund ist wie die Mondscheibe oder ein Diskus, fast nur aus Kopf besteht und hinten am Körper 2 Flossen hat, die jeweils ganz gerade nach oben und unten stehen. Wunderschön dagegen wegen seiner großen Kulleraugen, die an einen Teddybären erinnern. Seine Haut ist allerdings so rau wie die eines Hais. Und dann ist da auch noch dieses Gebiss, das ein wenig an einen Piranha erinnert.
Das ist ein Nussknackermaul, das sind keine richtigen Schneidezähne, wie man die vom Piranha kennt. Also der reißt nicht irgendwie große Fleischstücke oder sowas raus, sondern der knackt halt offenbar halt irgendwie eher Sachen. Und kann damit halt auch dann ganz weiche Sachen relativ gezielt zu fassen bekommen.
Glibbertiere wie Quallen zum Beispiel. Dass sie seine Lieblingsspeise sind, wie manchmal behauptet wird, hält Uwe Krumme allerdings für ein Märchen.
Quallen sind zu 99% oder mehr ist Wasser. Das heißt, das kann höchstens so eine Salatwirkung haben, aber garantiert hat das keine Steakwirkung für den, sondern er frisst sie halt auch, aber da wird man nicht so groß von. Da kommen dann Tintenfische und Flügelschnecken und Tiefseefische sozusagen dann ins Spiel.
Weder Quallensalat noch Tintenfischsteaks stehen jedoch zu dieser Jahreszeit in der Ostsee zur Verfügung. Gut möglich also, dass der Mondfisch von Fischer Warnke verhungert ist. Vielleicht fehlte ihm aber auch ausreichend Salzwasser oder beides. Uwe Krumme will das jetzt genauer untersuchen. Außerdem will er mehr über die Herkunft des Tieres wissen und dafür eine Art Gentest mit Mondfischlarven aus der Sargassosee machen. Was den Wissenschaftler aber besonders bewegt, das Auftauchen der Mondfische deutet auf ein Ereignis hin, das in den letzten Jahrzehnten viel zu selten auftrat und für alle Bewohner der Ostsee von großer Bedeutung ist.
Das Besondere an dem Mondfisch ist jetzt, weil wir wissen, das kann kein guter Schwimmer sein, weil er halt so rund ist, dass der Fisch hier nur vor unseren Küsten auftauchen kann, wenn er vom Wasser mitgetrieben wird. Dieser Fisch wird niemals aktiv vor unsere Küsten geschwommen sein. Das heißt, er kann sich nur hier aufhalten, weil er mit salzhaltigem, neuen, frischem Wasser in die Ostsee getrieben wurde.
So einen großen Salzwassereinstrom aus der Nordsee, der nur bei ganz bestimmten Wetterlagen möglich ist, hat es gerade gegeben. Um Weihnachten 2014 gab es sogar den größten Einstrom seit 60 Jahren, sagen die Wissenschaftler. Auch damals wurden zum Beispiel vor Fehmarn Mondfische gesichtet.
Also das war wirklich ein Rekordeinstrom. Dieser Einstrom jetzt hat ungefähr die Größenordnung, dass er halb so groß war wie der vom letzten Jahr, was aber immer noch ziemlich groß ist. Also es ist eine Sondersituation, dass wir so einen Doppelschlag haben, einen starken Einstrom und dann nochmal einen mittelstarken direkt dahinter.
Dieses sauerstoffreiche Wasser hat den Bewohnern der Ostsee also quasi Gelegenheit gegeben, einmal richtig Luft zu holen. Die Wirkung hat nicht lange auf sich warten lassen, berichtet Uwe Krumme.
Seit letztem Jahr haben wir ganz deutlich gesehen, dass die Dorsche zum Beispiel im Makona-Becken deutlich dicker geworden sind, deutlich fleischiger. Auch die Fischerei berichtet das, dass sie jetzt endlich wieder Fische fangen, die sie halt auch vermarkten können.
Der Mondfisch gehört nicht dazu. Trotzdem können sich Fischer und Wissenschaftler freuen. Denn wenn der exotische Gast auftaucht, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Lebensbedingungen für heimische Fischarten in der Ostsee verbessern. Bisher wurden Mondfischfunde, der genaue Ort und Zeitpunkt der Sichtung, allerdings nie systematisch erfasst. Das wollen die Forscher jetzt ändern. Fischer, Angler und auch Strandspaziergänger können sich in Zukunft an das Thünen-Institut in Rostock wenden, um den Fund von Mondfischen und anderen seltenen Fischarten zu melden. Manchmal tauchen in der Ostsee ja zum Beispiel auch Schwertfische oder thunfischartige Meeresbewohner auf. Solche Meldungen dürften allerdings wohl eher selten bleiben, ahnt Uwe Krumme.
Bei den Thunfischartigen ist das Problem, dass die halt sehr lecker sind und dass die schneller verzehrt sind, als wir die Meldung bekommen. Dann bleibt für uns häufig halt einfach nur noch der Mondfisch übrig, weil den keiner essen will.
Thomas Samboll über Mondfische, die alle paar Jahre ganz plötzlich in der Ostsee auftauchen. Die Musik, die Sie hören, ist von Little May. Die CD heißt For the Company. Wir spielen sie heute bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, Forschung aus dem Kanal. Forschungskanäle gibt es inzwischen immer mehr, ob Strömungs-, Wind- oder Wellenkanäle. Ganz verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen finden darin statt. Wie die aussehen können und was dabei herauskommen kann, wollen wir heute an drei aktuellen Beispielen zeigen. Eines davon ist ein neues Forschungsprojekt in einem Wellenkanal. Bei diesem Wellenkanal handelt es sich um eine der Forschungsanlagen, in der die weltweit höchsten künstlichen Wellen erzeugt werden können. Sie ist gerade in den Niederlanden in Betrieb genommen worden. Die Wissenschaftler untersuchen in dem Kanal aber weniger die Wellen selbst, als vielmehr das, was sie anrichten können und wie ein sicherer Schutz vor ihnen in der Zukunft aussehen könnte. Christoph Kersting war dabei.
Der Meeresspiegel steigt. Wie stark, über welchen Zeitraum? Darüber gehen die Meinungen in der Wissenschaft zwar auseinander, doch egal, ob es bis zum Ende dieses Jahrhunderts ein Meter oder weniger sein wird, auch angesichts stärker werdender Stürme ist der Klimawandel eine Herausforderung. Halten die bereits gebauten Deiche künftigen Sturmfluten stand? Müssen neue Deiche höher oder sogar anders gebaut werden? Forscher wollen Antworten auf diese Fragen finden. In Delft werden deshalb die immensen Kräfte gemessen, die auf Deiche und Dünen einwirken. Dafür ist an Tagen wie diesem Land unter auf dem Gelände der Forschungsfirma am Stadtrand von Delft. Im Abstand von 4 bis 5 Sekunden brettern meterhohe Wellen auf einen Deich. Im unteren Teil besteht der aus fußballgroßen Natursteinen, Darüber sind die Steine mit Beton zu einer glatten Fläche übergossen. Marcel van Gent ist zufrieden mit den Wellen heute. Der Forscher steht auf einer Metallplattform über dem 5 Meter breiten Deichabschnitt und beobachtet die schäumenden Wassermassen unterhalb der Plattform. Die Niederlande sind flach, 450 Kilometer des kleinen Landes grenzen an die Nordsee. Doch von der Stadt Delft bis ans Meer sind es dann doch knapp 20 Kilometer. Die Wellen, die Marcel van Gent beobachtet, sind künstlich. 9 Millionen Liter Wasser türmen sich in einem 300 Meter langen, 9 Meter tiefen Kanal auf, um dann auf die einem Deich nachempfundene Rampe zu krachen. Delta Flume heißt die Anlage. Flume bedeutet im Englischen Kanal oder Rinne. Hier werden die weltweit höchsten Wellen zu Forschungszwecken erzeugt.
It's a new wave facility in which we can investigate dikes, dunes and all kinds of hydraulic structures.
Das ist eine neuartige Wellensimulation, mit der wir alle möglichen Arten von Deichen und Dünen untersuchen können. Wir wollen damit bestehende Deiche auf ihre Widerstandskraft hin testen, aber auch herausfinden, wie neue Deiche an diesem oder jenem Küstenabschnitt beschaffen sein müssen, also bevor sie gebaut werden.
Die bis zu 4,5 Meter hohen Wellen werden von Motoren mit einer Leistung von 2 Megawatt produziert. Die stehen am anderen Ende des Kanals, gegenüber der Deichrampe, und schieben computergesteuert immer wieder eine große Stahlplatte gegen das Wasser, das sich so mal mehr, mal weniger stark auftürmt. Natürlich hätte man die riesige Anlage theoretisch auch kleiner bauen können, sagt Projektleiter Marcel van Gent, im Maßstab 1:10 etwa, und entsprechend verkleinerte Deichmodelle damit testen. Doch verhalte sich das Wasser bei solchen Modellen völlig anders als in der Natur oder eben im Wellenkanal in Originalgröße. ...90 Minuten dauert eine Testreihe, in der die Wellenhöhe langsam aber stetig gesteigert wird. Danach inspizieren die Ingenieure, ob der künstliche Deich oberflächlich noch intakt ist, und kontrollieren zusätzlich das Innere der Deichstruktur mit einem 3D-Laserscanner, erklärt Marcel van Gents Kollegin Dorothea Kaste.
Der Deich, den wir hier testen, existiert so im Norden von Holland und er wurde vor mehr als 100 Jahren dort angelegt. Und jetzt möchten die Behörden gerne wissen, ob dieser Deich noch stabil genug ist oder nicht.
Denn eine Deichsanierung verschlingt viel Geld. Zwar wurden auch 26 Millionen Euro in den neuen Wellenkanal investiert, Marcel van Gent geht aber davon aus, dass die Versuche am Delta Flume am Ende helfen, Geld zu sparen.
Wenn wir uns Statistiken anschauen, dann wissen wir, wie hoch die größte Welle, die innerhalb der nächsten 3000 bis 10.000 Jahre zu erwarten ist, maximal werden dürfte. Bislang hat dieser Deich in seinen 100 Jahren eine solche Riesenwelle noch nie gesehen. Wir müssen aber wissen, ob er einer solchen Welle, die 4 bis 4,5 Meter hoch ist, standhält. Darum brauchen wir diese Testanlage. Und für den Deich, den wir hier nachgebaut haben, können wir schon jetzt sagen, er ist sogar stabiler, als wir dachten. Und das bedeutet, dass dieser Deich vorerst nicht saniert werden muss. Wir sparen also eine Menge Geld, das wir dann dort verwenden können, wo es wirklich notwendig ist.
Marcel van Gent schätzt, dass sich so alleine in den Niederlanden jährliche Sanierungskosten im hohen dreistelligen Millionenbereich einsparen oder zumindest zeitlich strecken lassen. Nicht nur Deiche, auch Dünen oder die Fundamente von Offshore-Windkraftanlagen wollen die Forscher in ihrem riesigen Wellenkanal testen.
Außerdem wird es künftig so sein, dass man in den Niederlanden den Bereich vor den Deichen vermehrt bepflanzt. Mit Bäumen zum Beispiel, die die Kraft der Wellen mindern, bevor sie auf den Deich treffen. Aber auch hier müssen wir wissen, ob diese Bäume Jahrtausend Sturmfluten standhalten. Und darum müssen wir das schon im Vorfeld untersuchen. Das ist eines unserer nächsten Projekte. Wir nehmen diese Pflanzen, seien es Bäume, seien es Gräser, und pflanzen sie in den Kanal, um sie unter Extrembedingungen zu testen.
Ein Wellenkanal, in dem Deiche getestet werden, Christoph Kersting berichtete.
Back and then you scratch my 2 days, no why.
Nicht nur in Wellen, sondern auch Windforschungskanälen gibt es Untersuchungen, in denen die Belastungsfähigkeit von Technik und Material getestet wird. Eine der wohl stärksten solcher Belastungen entsteht beim Start einer Trägerrakete in die Erdumlaufbahn. Vorher sind darum viele Berechnungen nötig, um genau zu bestimmen, welche Kraft beim Start an welcher Stelle wirkt. Aber das, was dabei herauskommt, muss anschließend auch praktisch überprüft werden. Natürlich bevor die Rakete abhebt. In einem Windkanal des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Göttingen wird das gemacht. In einem neuen Forschungsprojekt werden dort gerade technische Weiterentwicklungen der Ariane getestet. Die Rakete soll noch besser und sicherer werden, sagen die Wissenschaftler. Jürgen Jenauer mit Einzelheiten.
3, 2, 1, top! Allumage des EAP, décollage!
Mehr als 750 Tonnen Startgewicht, ein gewaltiger Feuerball, dann hebt sie ab. Das europäische Trägersystem Ariane 5 ist eine Rakete, in der jahrzehntelange Forschung steckt, die leistungsfähigste europäische Trägerrakete. Trotzdem wird an der aktuellen Ausbaustufe Ariane 5 und auch an deren künftiger Generation Ariane 6 weitergeforscht, im DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen zum Beispiel.
Die Raketen fliegen ja, gerade auch die Ariane ist ein sehr sicheres Transportmittel, aber man möchte die Raketen natürlich immer leichter bauen, um Kosten zu sparen oder auf der anderen Seite mehr Nutzlast auch in den Weltraum transportieren zu können. Und in dem Maße, wie solche Strukturen leichter werden, dünner werden, sind sie natürlich auch anfälliger für Schwingungen.
Dr. Holger May ist Leiter der Abteilung Aeroelastische Experimente im DLR. Er sagt, die Schwingungen, die entstehen, können die Rakete beschädigen. Sein Team arbeitet deswegen an der Frage, ob es möglich ist, Teile der Außenhülle der Rakete, sogenannte Panels, dünner und trotzdem stabil zu bauen. Berechnungen dazu, wie ein solches Hüllenteil beschaffen sein muss, gibt es. Und die Göttinger Wissenschaftler versuchen im Windkanal zu testen, ob diese Berechnungen auch stimmen.
Dafür bauen wir Grundlagenexperimente hier im Windkanal auf, in denen wir genau solche Schwingungen von den Strukturen simulieren und gleichzeitig dann die aerodynamische Antwort messen. Und dann haben wir sozusagen die beiden Randbedingungen, Strukturseite und Aerodynamikseite, bekannt und können damit die Rechnungen überprüfen.
Das Problem, beim Start der Ariane treten Vibrationen auf und außen zieht die Luft zunehmend schneller, schließlich mit über 2000 Stundenkilometern vorbei. Luftdrücke wirken auf die Hülle, die Abdeckpanels der Hülle können anfangen zu flattern, zumindest wenn man etwas an der Konstruktion verändert.
Ja, man muss sagen, sicher ist sie jetzt, aber wenn sozusagen neue Technologien oder auch neue Materialien, auch dort denkt man über Leichtbaumaterialien wie Kohlefaserverbundstoffe nach. Wenn man also letztendlich an dem bestehenden Design etwas ändern möchte, um die Rakete leichter zu machen, soll der hohe Sicherheitsstandard erhalten bleiben, so muss man es eigentlich sagen.
Dazu haben die Wissenschaftler ein Versuchsmodell entwickelt, in einer Komplexität, die einmalig sein dürfte. Federführend ist Jannis Lübker, der über den Versuch seine Doktorarbeit schreiben will. Der 31-Jährige sagt, im Grunde geht es darum, im Windkanal zu testen, wie sich ein solches Panel während des Startvorgangs bei verschiedenen Frequenzen verformt. Denn die Außenhaut der Rakete wird beim Start ordentlich durchgeschüttelt. Dabei ergeben sich Resonanzen, so ähnlich wie auf einer Drahtbrücke, auf der ein Spielmannszug im Gleichschritt entlangläuft. Die Brücke kann sich aufschaukeln und anfangen zu schwingen. Sinngemäß das Gleiche gilt für die Abdeckungen, die die Nutzlast der Ariane-Rakete schützen sollen.
Also das Problem ist, dass die Strömung mit der Struktur interagiert und es dann zu Schwingung kommt. Und die Dämpfung in einem bestimmten Strömungszustand wird gleich Null. Und das heißt, dass die Schwingung der Struktur sich immer weiter aufschwingt, was dann irgendwie zur Zerstörung führen kann.
Bei einem millionenteuren Projekt wie einem Raketenstart sollte das nach Möglichkeit nicht vorkommen, sagt Lübker. Darum werden die Untersuchungen im Windkanal gemacht. Dem größten Windkanal des DLR, einer fabrikhallengroßen Anlage, in der die Luft über zwei Stockwerke im Kreis läuft, geschoben von einem Motor mit rund 12 Megawatt Nennleistung, so viel wie ein kleines Solarkraftwerk produziert. Damit sind Windgeschwindigkeiten bis zu Mach 2,2 möglich, etwa so schnell wie ein moderner Kampfjet. Um zu sehen, was bei der Startphase passiert, fangen die Wissenschaftler bei 0 Kilometern pro Stunde an und gehen bis an die Leistungsgrenze des Windkanals. Gleichzeitig wird das Testmaterial künstlich zum Schwingen gebracht.
Die Schwingungen, die wir hier messen, sind nicht die, die von der Strömung erregt werden, sondern die wir mit einer Hydraulikanlage zusätzlich draufgeben. Und gucken dann, wenn wir das sozusagen ja eine gegebene Bewegung haben, wie dann die Strömung auf diese gegebene Bewegung reagiert in Form von Druck.
Die Testverkleidung, im Grunde eine Platte, die fest eingespannt von nur einer Seite mit dem Wind in Kontakt ist, wird so den Zuständen ausgesetzt, die auch die echte Rakete mitmachen müsste. Um zu messen, was passiert, sind Dutzende Drucksensoren aufgebracht. Außerdem wird der gesamte Test mit zwei Spezialkameras gefilmt.
Interessant ist es deshalb, weil für Unterschallgeschwindigkeiten gibt es Möglichkeiten, das zu berechnen vernünftig. Und für Überschall, für hohen Überschall, Hyperschall oder was auch immer, gibt es auch Möglichkeiten zum Berechnen. Und jetzt gerade der Transschall, also der Bereich um Mach 1, wo dann auch schon Überschalleffekte und Unterschalleffekte beides auftritt, ist halt schwierig, das vorauszusagen. Und da haben wir jetzt eben eine Stelle hier, Institut für Aeroelastik, die sich jetzt mit dem Experiment beschäftigen und Institut für Strömungstechnik, die die Berechnung dafür machen.
Ein Trick, um ein genaues Abbild der Verformungen zu bekommen, sind weiße Punkte, die auf der schwarzen Fläche des Probestücks verteilt sind. Die Kameras und Sensoren liefern durch die Verschiebung der Punkte im Windkanaltest Daten, die der Computer zu einem Abbild dessen umrechnet, was auch bei einem richtigen Start passieren würde. Als Ergebnis sollen am Ende Erkenntnisse herauskommen, die leichtere Werkstoffe oder geringere Materialstärken an der Ariane möglich machen und damit die Nutzlast der Rakete erhöhen, sagt Abteilungsleiter May. Und obwohl es sich um ein Grundlagenexperiment handele, sei das letztendliche Ziel klar.
In diesem speziellen Fall ist es sogar eine Zusammenarbeit mit der Firma Airbus Space and Defense, die also Entwicklungen auch für die Ariane 5 und 6 durchführt und mit der wir hier zusammenarbeiten, die uns Informationen gibt zu den experimentellen Randbedingungen, die wir hier sinnvollerweise simulieren sollen und die natürlich auch später ein Interesse daran hat, diese Ergebnisse zu nutzen.
Immer wieder betonen die Wissenschaftler allerdings, dass es hier um Grundlagenforschung gehe. Ob und wann das in ein echtes Panel, das an der Rakete einsetzbar sei, resultiert, ist noch ungeklärt.
Wir bauen hier keine Raketen.
Die Originalbauteile werden übrigens nicht in Göttingen getestet, da sie in den Windkanal schlicht nicht hineinpassen.
Untersuchungen zur Raketentechnik im Forschungskanal. Jürgen Jenauer berichtete. Windkanälen erforschen Wissenschaftler ganz unterschiedliche Dinge. In Seewiesen bei München werden immer wieder Vögel in einem Windkanal des Max-Planck-Instituts für Ornithologie untersucht. Ihr Flug, ihre Reaktionen in der Luft. In diesem Jahr ging es in dem Forschungskanal aber nicht nur um Vögel, sondern auch um Fledermäuse. Christian Vogt, Zoologe am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, ist für die Erforschung dieser Tiere extra nach Seewiesen gefahren. Der Windkanal dort ist nämlich der einzige in Deutschland, der für zoologische Untersuchungen genutzt werden kann. Fledermäuse im Windkanal. Was wird bei so einem Projekt erforscht? Und braucht man dafür unbedingt einen Windkanal? Ich habe mit Christian Vogt darüber gesprochen. Für ihre Forschung mussten die Fledermäuse wirklich in einen Windkanal?
Ja, in der Tat, die Tiere mussten in den Windkanal und Messungen des Energieumsatzes von Fledermäusen sind sehr komplex und so ein Windkanal bietet sehr exakte Bedingungen, keine Turbulenzen und nur unter diesen Bedingungen kann man tatsächlich ganz genau die Abhängigkeit zwischen Energieumsatz und Windgeschwindigkeit bzw. Fluggeschwindigkeit eben bestimmen.
Also Sie haben den Energieumsatz der Fledermäuse dort untersucht?
Genau, weil uns interessiert ganz besonders, in welchem Zusammenhang eben der Energieumsatz mit der Fluggeschwindigkeit steht. Man kann das vergleichen mit Autos, die auch eine bestimmte optimale Geschwindigkeit haben, bei der sie minimal Energie verbrauchen. Und wenn man auf der Straße ist und eine lange Strecke vor sich hat, dann überlegt man ganz genau, fährt man jetzt mit 80 oder 100 Kilometer pro Stunde mit dem Auto und verbraucht relativ wenig Energie oder gibt man richtig Gas und verbraucht sehr viel. Ähnliche Überlegungen machen Fledermäuse auch, wenn sie eine lange Strecke zurücklegen. Bloß wir wissen eben relativ wenig darüber, mit welcher Fluggeschwindigkeit Fledermäuse fliegen und welche Energie sie dabei umsetzen. Und das war Gegenstand unserer Untersuchung.
Und haben Sie die Fledermäuse aus Berlin dann mit nach Seewiesen genommen oder dort neue gefangen?
Wir haben die Tiere, Rauhautfledermäuse und große Abendsegler in Berlin gefangen, weil sie hier relativ häufig sind. In Süddeutschland sind diese Arten nicht so häufig und haben sie dann dorthin transportiert und dann die Experimente vor Ort gemacht im Windkanal. Danach werden die Tiere wieder zurückgeführt und in die Freiheit entlassen an dem Ort, an dem sie gefangen wurden. Sie nehmen also keinen Schaden. Alles läuft unter den tierexperimentellen Bedingungen und wie gesagt, sie werden dann unbeschadet wieder der Freiheit entlassen.
Was ist dann dabei herausgekommen? Was waren die herausragendsten Ergebnisse Ihrer Untersuchung?
Es geht ja um ziehende Fledermäuse, die aus Nordosteuropa nach Süddeutschland, nach Südfrankreich und Westfrankreich ziehen. Wenn eben diese Fledermäuse eine lange Strecke zurücklegen, dann fliegen sie eben nicht bei der Fluggeschwindigkeit, bei der sie minimal Energie umsetzen, sondern bei der Fluggeschwindigkeit voraussichtlich, bei der sie pro zurückgelegte Distanz minimale Energie umsetzen.
Also die planen ihre Geschwindigkeit.
Genau, also so wie wir eben auch unsere Fahrgeschwindigkeit eben entsprechend einstellen, so machen das vermutlich Fledermäuse auch. Und das ist der Gegenstand unserer Untersuchung. Die Auswertungen sind jetzt noch nicht final abgeschlossen.
Wie viele Fledermäuse haben Sie im Windkanal untersucht?
Wir haben 10 Fledermäuse untersucht, die Tiere einzeln fliegen lassen. Das ist immer sehr beeindruckend, sich das anzuschauen. Man kann ja auf Augenhöhe letztendlich das Tier verfolgen und die Tiere machen das sehr bereitwillig, fliegen da auch mehrere Minuten lang, 10 Minuten lang, 20 Minuten lang. Das ist wirklich sehr spannend anzuschauen. Der ganze Windkanal ist ja 20, 30 Meter lang und eben entsprechend auch hoch. Das ist ein riesengroßer Komplex. Die Kammer, in der die Tiere fliegen und sie stehen dabei ja in der Luft quasi, die Luft strömt an ihnen vorbei. Die Kammer ist ungefähr dann 2 bis 3 Meter lang und dort stehen sie dann in der Luft und fliegen, fliegen, fliegen. Also wir machen das normalerweise mit positiver Konditionierung. Das heißt, die werden mit einem Mehlwurm belohnt und dann fliegen sie ganz toll. Wir variieren lediglich die Geschwindigkeit des Windes im Flugkanal und messen dann, inwiefern sich die Energieumsatzrate ändert in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit. Das heißt, sie fliegen immer geradeaus, die Fledermäuse, und dann werden sie wieder rausgenommen aus dem Windkanal.
Ihre Forschung ist ja noch nicht zu Ende. Mit welcher Fragestellung wird Sie Ihr Weg nochmal zum Windkanal in Seewiesen treiben?
Wir sind jetzt eigentlich mit den Experimenten durch. Wir wollen jetzt die Freilanddaten eben verknüpfen mit den experimentellen Daten aus dem Windkanal, um zu bestimmen, in welchem Umfang die Tiere tatsächlich eine Strategie haben beim Zug über Deutschland hinweg. Sie ziehen ja aus Nordosteuropa nach Südfrankreich, nach Westfrankreich. Sie legen dabei bestimmte Strecken pro Nacht zurück. Das ist äußerst spannend, denn sie müssen ja tatsächlich eine wirklich gute Strategie haben, um von einem Ort A nach B zu kommen über derart weite Distanzen. Wir messen nicht nur die Fluggeschwindigkeit, sondern auch, was die Tiere dann in der Ruhephase machen. Denn Fledermäuse können im Vergleich zu Vögeln zum Beispiel in einen sogenannten Torporzustand gehen. Das heißt, sie senken ihre Körpertemperatur ab und sparen dadurch Energie und könnten dadurch sehr viel weiter ziehen, theoretisch als Vögel. Aber sie machen es nicht, weil sie eben dann im Winterquartier oder im Wintergebiet in den Winterschlaf gehen. Vögel machen ja keinen Winterschlaf, aber Fledermäuse gehen in den Winterschlaf. Das heißt, wir wollen gegenüberstellen, welchen physiologischen Zwängen sind die Fledermäuse ausgesetzt im Vergleich zu Vögeln. Über Vögel weiß man schon sehr viel mehr, basierend auf der Tatsache, dass es seit 10, 20 oder auch vielen Jahrzehnten eigentlich untersucht wird. Aber Fledermäuse sind da bisher noch wenig untersucht. Die Arbeit im Windkanal in Seewiesen, die ist ganz herausragend wichtig. Wir haben jetzt das erste Mal es geschafft, insektenfressende Fledermäuse im Windkanal fliegen zu lassen. Und wir hoffen, dass wir noch weitere Untersuchungen da machen können. Denn es wird sehr viel Neues für uns sicher geben aus diesen Untersuchungen.
Das war Christian Vogt, Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Um neue Erkenntnisse und Untersuchungen in Forschungskanälen ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo. Und gleich um Tiere. Allerdings keine, deren Flugverhalten in einem Forschungskanal untersucht wird. Es geht um Tiere, die vom Menschen domestiziert wurden, ihre Bereitschaft zur Kooperation mit uns und ihre Intelligenz. Sicher, Tiere sind anders als wir. Aber ganz ohne sie leben möchte auch niemand. Kühe, Schafe, Pferde, Hunde, Katzen. Der Mensch hat sie domestiziert. Aber wie und warum begann er eigentlich damit? Und was ist dabei herausgekommen? Welche intellektuellen Fähigkeiten haben die Tiere? Ursula Storost über neue Untersuchungen in der Haustierforschung.
Harald Schliemann ist erster Vorsitzender des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind Haustiere.
Haustiere spielen in unserem Leben eine riesengroße Rolle. Wir haben in der Bundesrepublik alleine 10 Millionen Hundehalter und 11 Millionen Katzenhalter. Darüber hinaus leben wir von Nutztieren in riesengroßer Zahl in der Bundesrepublik.
Hunde, so der Zoologieprofessor an der Hamburger Universität, wurden schon sehr früh domestiziert. Das erste Mal vor etwa 15.000 Jahren, als die Menschen noch nicht sesshaft waren und in Jäger- und Sammlergesellschaften lebten. Die ersten Haushunde stammen wahrscheinlich von Wölfen aus Vorderasien ab, sagen Wissenschaftler. Die damaligen Menschen haben Wolfswelpen zu sich genommen und gezähmt. Zum Schmusen hat diese Urform des Haushundes allerdings nicht gedient.
Aber vielleicht zum Wärmen. Das waren ja kalte Zeiten. Da war es möglicherweise nützlich, einen wärmenden Bettgenossen mit einem Fell zu haben.
Von Anbeginn, sagt Harald Schliemann, hat der Mensch seine Haushunde sehr rigide auf spezielle Eigenschaften hin gezüchtet.
Zum Beispiel erst einmal ein menschenfreundlicheres, weniger aggressives Verhalten. Und dann gab es bestimmte Anforderungen, also etwa in einer späteren Zeit denn des Hütehundes oder des Jagdhundes. Und auf diese Eigenschaften wurde sehr scharf gezüchtet. Das heißt also, es wurde eine starke Auslese getroffen.
Die Hunde wurden über Jahrtausende vom Menschen für seine Zwecke geformt.
Man kann nicht sagen, der Mensch hat etwas und das Tier hat gar nichts davon. Sondern man muss sich der Erkenntnis erschließen, dass es graduelle Übergänge gibt.
Sagt Ludwig Huber, Professor am interdisziplinären Messerli-Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Er ist vergleichender Kognitionsbiologe. An seinem Institut arbeiten Zoologen, Biologen, Mediziner und Philosophen zusammen. Die Forscher haben herausgefunden, zwischen Tier und Mensch gibt es tiefgreifende Ähnlichkeiten in Denk- und Verhaltensweisen. Zum Beispiel leben Tiere wie Menschen in einem sozialen Milieu.
Das soziale Milieu ist enorm dynamisch. Jede Aktion löst eine Reaktion heraus. Und nicht nur ich habe ein Gegenüber, sondern ich habe viele Gegenüber. Also ich bin eingebettet in ein Netz, das sich ständig ändert. Und in diesem Netz muss ich mich bewähren. In dem großen Spiel der Kooperation und Kompetition, also Miteinander und Wettbewerb.
Dazwischen müssen sowohl Mensch als auch Tier in ihrem Alltag eine Balance finden.
Und das ist nicht genetisch vorgegeben, sondern das muss man in der täglichen Auseinandersetzung mit seinen Gruppenmitgliedern, muss man das schaffen.
Dazu gehört eine der Situation angemessene Kommunikation, ein Vorausplanen. Wie wird der andere reagieren? Dafür muss man sich in andere hineinversetzen können, sagt Ludwig Huber. Die Wiener Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass Hunde das vermutlich können, dass sie Empathie empfinden, mitfühlen können.
Dass sie, wenn sie konfrontiert werden mit zwei Menschen, die sie beide nicht kennen, einer weint und jammert und schluchzt, einer ist fröhlich, dass sie zu dem gehen, der jammert und schluchzt und sich dorthin stellen und sozusagen daneben sind.
Ob die Tiere das tun, um zu helfen, zu trösten, das will man nun in einem weiteren Schritt erforschen. Was die Wissenschaftler bereits herausgefunden haben, ist, dass Hunde nicht nur die Gesichter ihrer Besitzer erkennen, sondern auch in Gesichtern von Menschen lesen können.
Wir haben ihnen immer wieder dasselbe Gesicht gezeigt, einmal zornig, einmal fröhlich. Und die Frage war, können die Tiere das unterscheiden? Und das können sie. Was also schon insofern interessant ist, als ja Hunde ein wesentlich schlechteres Sehvermögen haben als wir Menschen.
Das Verblüffende an dem Experiment war, dass die Hunde nicht einmal das ganze Gesicht sehen mussten, um den Unterschied zwischen zornig und fröhlich zu erkennen. Es reichte die Augenpartie. Allein der Blick des Menschen verriet den Tieren, ob die Mundwinkel in der unteren Gesichtshälfte nach oben oder nach unten gezogen waren.
Das heißt, sie haben das Vorwissen über menschliche Gesichter und deren Emotionen in den Test mitgebracht. Oder umgekehrt, sie haben im Laufe ihres Lebens durch den engen Kontakt mit Besitzer dieses Wissen erworben.
Ob sie ihr Verhalten der Laune des Menschen entsprechend anpassen, wird in Wien gerade untersucht. Wahrscheinlich ist es aber, sagt Ludwig Huber. Denn Hunde haben durch die Domestizierung und 15.000 Jahre enges Zusammenleben mit Menschen sehr viel gelernt.
Das heißt, wir haben einen Domestikationseffekt, auch was sein Verhalten und seine Kognition betrifft. Wobei hier noch nicht klar ist, wie sich diese Fähigkeiten unterscheiden von Wolf.
Welche Emotionen, welche Sensibilität und welches Einfühlungsvermögen haben Tiere? Wie gut kennen sie den Menschen und was haben sie über und von ihm gelernt? Das sind derzeit neue Fragestellungen, denen sich die Forscher widmen.
Wenn man sich anschaut, wie klug, wie einfühlsam Schweine sind. Wir haben ja eine enorme Diskrepanz im Umgang mit Schwein und Hund. Wir verhätscheln den Hund und wir essen das Schwein.
Wenn wir mehr über die Fähigkeiten der Tiere und ihre Empfindungen wissen, dann werden wir hoffentlich respektvoller mit ihnen umgehen, ergänzt der Zoologe Harald Schliemann.
Dann ist es geradezu ein Muss, ein Zwang, auch sich darüber Gedanken zu machen und in die Öffentlichkeit zu tragen, wie wir uns zu der industriellen Massentierhaltung und zu diesen Tieren einstellen sollen.
Ursula Storast über die Intelligenz von unseren Haustieren. Milchkaffee, Latte Macchiato, Kaffee Latte oder auch einfach nur der Klassiker, der schwarze Kaffee. Es ist eines der menschlichen Lieblingsgetränke in unzähligen Variationen. Und das nicht nur bei uns, sondern weltweit. Fast überall wird Kaffee getrunken, in manchen Fällen sogar sehr viel. Was nicht gut für die Gesundheit ist, hieß es lange. Aber diese Warnung wird immer mehr zurückgenommen. Es kommt sogar immer mehr über das Getränk und die Bohnen heraus, was genau für das Gegenteil spricht. Ernährungswissenschaftler aus Potsdam haben jetzt untersucht, inwiefern Kaffee sogar das Krebsrisiko verringern kann. Annette Eversberg darüber, was dabei herauskam.
Die Kaffeemaschine läuft, ein unnachahmlicher Duft von Kaffee zieht durch den Raum. Kaum jemand kann sich dem entziehen. Auch Heiner Böing vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke nicht.
Bei mir ist das ja auch ein Getränk, das morgens eigentlich dazu führt, dass ich gut wach werde, dass der Morgen gut eingeläutet ist.
Aber nicht nur für jeden ist er gut, sagt der Wissenschaftler.
Zumindest weiß ich, dass Personen, die auch Schwierigkeiten mit dem Magen haben, die also auch Reflux haben, aufstoßen, dass da der Kaffee möglicherweise nicht ganz so gut ist. Und es gibt ja auch viele Personen, die einfach Kaffee nicht gut vertragen. Und wir wissen das ja auch, dass zumindest bei einigen der Kaffee am Abend zu einer gewissen Schlaflosigkeit führt, während das bei anderen so ist, dass sie also auch um 23 Uhr den Kaffee trinken können und dann um 23.30 Uhr in den Schlaf fallen.
Das liegt am Koffein. Aber die Wissenschaftler kennen auch andere Stoffe, die den Kaffee zu einem gesunden Getränk machen. Kaffee enthält Polyphenole, Pflanzenstoffe, die helfen, die Zellen zu schonen. Sie wirken gegen Entzündung und sollen sogar das Risiko, an Krebs zu erkranken, verkleinern.
Das ist die neue Erkenntnis, dass der Kaffee eine ganze Reihe von sogenannten bioaktiven Substanzen enthält, die sogenannten Polyphenole. Und dass wir davon ausgehen, dass ein Großteil eben der Wirkung des Kaffees über diese sogenannten bioaktive Substanzen laufen.
Die Potsdamer Ernährungswissenschaftler wollten es genauer wissen. Wie genau wirken diese Substanzen und warum können sie das Krebsrisiko mindern? Das gilt zumindest für Leberkrebs, so der Wissenschaftler. Gemeinsam mit anderen Forschern hat Böing eine europaweite Langzeiternährungsstudie gemacht.
Wir wollten Mitte der 90er Jahre wissen, wie hängen also Ernährungsgewohnheiten und andere Lebensstilfaktoren mit dem Auftreten von Krebs und anderen chronischen Erkrankungen zusammen und haben dafür in ganz Europa mehr als 500.000 gesunde Personen gewinnen können, die wir seit dieser Zeit, also seit Mitte der 90er Jahre, weiter beobachten. Und in dieser Zeit sind also 120 Leberkrebsfälle aufgetreten, neben vielen weiteren Erkrankungen, die wir also auch in dieser Studie untersucht haben.
In Verbindung damit, was die Probanden jeweils gegessen und getrunken haben, sprich wie sie sich ernährt haben. Und dies waren alles Menschen, die wenig oder viel Kaffee in dieser Zeit getrunken haben. Was den Leberkrebs betraf, zeigte sich, dass ein hoher Kaffeekonsum besser war als ein geringerer, das Risiko also abnahm, je mehr Kaffee jemand getrunken hatte. Aber warum war das so, fragten sich die Ernährungswissenschaftler und schauten genauer nach, mit Hilfe von Biomarkern.
Biomarker sind ja Substanzen, die uns Auskunft geben über den Stoffwechsel oder die Stoffwechsellage einer Person. Also wenn wir jetzt eine Person ins Auge gucken, können wir das ja nicht sehen, wie hoch der Hormonspiegel ist. Und wir können also auch nicht zum Beispiel einen Cholesterinspiegel erkennen. Dafür wird dann Blut genommen und es wird dann also geguckt, wie sehen die Konzentrationen von bestimmten Proteinen aus, um Rückschlüsse zu geben, also wie sieht eigentlich die Stoffwechsellage einer Person aus?
Proteine sind solche Biomarker. Sie zeigen auch, wie gut oder schlecht die Leber arbeitet und sie geben an, ob es Entzündungen in der Leber gibt, die später einmal dazu führen können, dass jemand an Leberkrebs erkrankt und ob das mit dem Kaffeekonsum zu tun hat.
Und wir haben gesehen, dass von den vielen Biomarkern, die wir auch untersucht haben, gerade 3 Biomarker auffällig waren. Und das waren die Biomarker, die auch etwas über den Leberstoffwechsel uns erzählen. Und auch ein Biomarker, der etwas mit der Immunfunktion zu tun hat.
Tatsächlich zeigte sich, mehr Kaffee scheint das Leberkrebsrisiko zu verringern. Auch die Menge konnte die Kollegin von Projektleiter Heiner Böing und Erstautorin der Studie Krasimira Alexandrova genau bestimmen.
Ganz viele Studien, inklusive unserer EPIC-Studie, haben gezeigt, dass Menschen, die täglich mehr als 4 Tassen Kaffee getrunken hat, im Vergleich zu Menschen, die weniger als 2 Tassen getrunken hat, ein vermindertes Risiko an Leberkrebs hatten.
Das Krebsrisiko verminderte sich bei den Vieltrinkern sogar um sage und schreibe 75%. Das zeigte sich nicht nur bei den Probanden in Deutschland, sondern in allen 10 Ländern der Studie von Nord- bis Südeuropa, betont Krasimira Alexandrova.
In alle diese Länder haben wir die Ergebnisse beobachtet. Aber nicht nur in unserer europäischen Studie, sondern weltweit ist Kaffee protektiv.
Auch der internationale Krebsforschungsbericht von diesem Jahr hat bestätigt, dass Kaffee nicht nur Entzündungen verhindert, sondern sogar auch vor Leberkrebs schützen kann. Kaffee ist also besser als sein Ruf. Wer also Kaffee vertragen kann, betont der Potsdamer Projektleiter Heiner Böing, darf auch so viel trinken, wie er mag.
Auf der anderen Seite müssen wir ja wissen, wenn wir Krankheitsrisiken wirklich substanziell senken wollen, dass wir auch an vielen Schrauben drehen müssen. Wir wissen also, dass körperliche Aktivität gut ist. Wir wissen also, dass eine gesunde Ernährung wichtig ist. Wir wissen auch, also, dass eine gewisse Gewichtskontrolle auch dazu gehört, Krankheitsrisiken gering zu halten. Und ich glaube, dass das insgesamt also in ein Lebensstilkonzept einmünden muss.
Annette Eversberg über die guten Auswirkungen von einem der menschlichen Lieblingsgetränke, dem Kaffee.
Notizen aus der Wissenschaft.
Schrecklicher Anblick in Bolivien. Tote Vögel, Tierkadaver und Boote liegen auf trockenem Grund. Der zweitgrößte See in dem südamerikanischen Staat trocknet immer weiter aus. Der Klimawandel und Wetterphänomene wie El Niño haben die Fläche des Sees von fast 3000 Quadratkilometern schon jetzt um ein Drittel reduziert. Der See ist ein wichtiger Lebensraum für Tiere wie den Flamingo. Menschen leben immer länger. Das durchschnittliche Sterbealter ist in den vergangenen 10 Jahren wieder einmal um fast 2 Jahre gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im vergangenen Jahr endete das Leben der Menschen in Deutschland im Durchschnitt mit 78,1 Jahren. Auch die Ursachen für Todesfälle wurden gezählt. Die meisten Menschen starben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fast 40% aller Sterbefälle waren darauf zurückzuführen, zum Beispiel auf einen Herzinfarkt. Die zweithäufigste Todesursache bleibt Krebs. Dies betraf ein Viertel aller Todesfälle. Bei Männern waren Tumore der Verdauungs- und Atmungsorgane am häufigsten diagnostiziert worden. Bei Frauen Krebs der Verdauungsorgane und Brust. Ein Weihnachtsmärchen. Tatsächlich scheint es ein solches im Moment in einem russischen Tierpark zu geben. Vor etwa 2 Wochen kamen in Wladiwostok Wärter zu dem Freigehege eines sibirischen Tigers, um ihn zu füttern. Sie warfen ihm eine lebende Ziege als Mahlzeit vor. Als der Tiger sich der Ziege näherte, wehrte sie sich. Ein unerschrockener Ziegenbock, der inzwischen Timur genannt wird. Furchtlos stellte sich Timur der Raubkatze entgegen, bis sie schließlich von ihrem Opfer abließ. Und nicht nur das, seitdem benehmen sich die beiden Tiere tatsächlich wie alte, sehr enge Freunde. Täglich streife das ungewöhnliche Duo gemeinsam durch das Gehege, erklärt der Zoodirektor. Der Tiger überlasse dem Bock sogar seinen überdachten Schlafplatz und liege stattdessen auf der Hütte. Versuchen die Wärter, die beiden Tiere zu trennen, gebe der Tiger nächtelang lautes Gebrüll von sich. Die neue Partnerschaft in dem russischen Zoo interessiert nun auch Wissenschaftler. Warum ist der Tiger einem Ziegenbock so zugetan? Vegetarier ist er durch seine neue Gesellschaft jedenfalls nicht geworden. Kaninchen, die die Wärter in das Gehege des Tigers warfen, jagt das 300 Kilogramm schwere Raubtier genauso und mit demselben Appetit wie früher.
Für den Ziegenbock kann man da nur hoffen, dass die Freundschaft auch weiterhin bestehen bleibt und der Tiger sich nicht nur sein Weihnachtsessen aufspart. Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wackelige oder etwas müde Beine, gerade viele der älteren Menschen kennen das Gefühl. Tatsächlich können sie manchmal nicht mehr so gut gehen wie früher. Es kommt schneller zu Stürzen und hat dann manchmal auch schlimmere Folgen. Natürlich wäre es gut, wenn man so einen Sturz erahnen und dann eben auch verhindern könnte. Wissenschaftler von der Medizinischen Hochschule Hannover und der Technischen Universität in Braunschweig haben nun gemeinsam einen Sensor entwickelt, der genau dazu in der Lage sein soll. Als Pflaster lässt er sich am Bein tragen und kann in kritischen Situationen angeblich sogar Hilfe holen. In Bed ist der Name dieses Frühwarnsystems. Carmen Wojcik hat es getestet.
Dieser Ton warnt, Vorsicht, gleich fällt die Oma hin. Die Oma, das bin heute ich, auch wenn ich eigentlich noch gar nicht so alt bin. Aber wenn ich diesen Oma-Sturz-Sensor, nenne ich ihn einfach mal, heute teste, muss ich mich halt ein bisschen älter machen. Zum Beispiel, indem ich so wie jetzt nicht ganz so dynamisch losmarschiere wie sonst, sondern ich lege den Schleichgang ein und mache schlurfende kleine Schritte auf eine steile Treppe zu. Dabei überwacht ein Sensor meinen Wackel-Schlurfgang. Den trage ich am Oberschenkel, der steckt in einem kleinen weißen Pflaster. Und dieser Sensor, der ist gerade mal so groß wie ein 1-Euro-Stück und kann per Funk Signale senden. So, ich bin jetzt noch ungefähr so einen halben Meter von der Treppe weg. Und da ist es schon das Signal, das davor warnt. Also Vorsicht, Oma Carmen schlurft gerade auf eine steile Treppe zu. Sie geht auch viel wackeliger als sonst, ist also ganz schön unsicher auf den Beinen. Und wenn sie jetzt nicht aufgehalten wird, dann kann sie böse auf die Nase fallen. Aber wer hält mich jetzt auf? Also das Gerät warnt zwar, es kann mich aber wohl kaum am Arm festhalten. Das übernimmt heute der Erfinder dieses Frühwarnsystems. Das ist der Nico Jähne-Raden vom Peter L. Reichertz-Institut für medizinische Informatik. Er hat den Empfänger in der Hand. Das ist ein ganz normales Handy.
Genau, aber so wie ich gerade einspringen konnte und sie davon abhalten konnte, die Treppe runterzufallen, kann das jeder machen. Also das Krankenhauspersonal, das Pflegepersonal im Altersheim oder eben pflegende Angehörige zu Hause oder eben der Nachbar können dann einschreiten und können schwere Sturzfolgen verhindern, indem sie vor dem Sturz schon einschreiten. Die Installation ist recht leicht. Man steckt den Empfänger in die Steckdose und nutzt dann das Smartphone, das Tablet, alles, was internetfähig ist, dazu, den Alarm entgegenzunehmen. Und da braucht man keine technische Ausbildung für.
Also ich schlurfe jetzt mal weiter vorwärts von der Treppe weg. Was kann das Gerät denn noch?
Ja, also wenn der Patient zum Beispiel bettlägerig ist und nicht alleine aufstehen soll, kann das System auch das Aufstehen des Patienten messen. Das können wir auch jetzt kurz testen. Setzen Sie sich einfach mal hin und dann können wir das
ausprobieren. Genau. Ja, also ein Bett haben wir jetzt hier nicht parat, aber den Stuhl, da setze ich mich mal hin. Genau, so ein Patient, der im Bett liegt, der liegt da ja auch nicht vollkommen regungslos. Der bewegt sich ja auch schon mal, der dreht sich auch schon mal um. Das probiere ich jetzt auch mal aus. Also ich drehe mich immer so ein bisschen auf die andere Seite. Also mein Bein wackelt. Der Empfänger sagt nichts, der bleibt stumm. Vielleicht kann ich ja auch, wenn ich jetzt sozusagen doch noch so fit im Kopf bin, als Patient kann ich ja auch sagen, Mensch, ich stehe jetzt trotzdem auf, aber das Gerät, den Sensor, den mache ich ab, der bleibt ganz allein im Bett liegen und ich stehe also auf. Probiere ich mal, ich versuche mal auszutricksen. Ich mache das mal ab. Oh, nee, hat nicht funktioniert. Kaum habe ich es angefasst und wollte es abziehen, das Pflaster. Sofort ging der Alarm los, also hat nicht geklappt.
Genau, also das System hat verschiedene Sicherheitsmerkmale, dass man nicht einfach die Batterie rausnehmen kann, dass dann trotzdem jemand alarmiert wird.
Gut, so jetzt versuche ich mal aufzustehen, was ich als bettlägeriger Patient also ja eigentlich gar nicht darf. So, ich... Ah, jetzt.
Das hat das System ja wunderbar erkannt, dass sie aufgestanden sind. Und so soll es eben auch sein, dass im Vorfeld vor dem Sturz schon detektiert wird, da ist jemand aufgestanden, jetzt sollte mal jemand gucken, bevor der motorisch eingeschränkte Träger dann stürzt.
Also ich darf nicht aufstehen, ich darf hier, dann darf ich nicht hin, da darf ich nicht hin, ich darf die Treppe nicht mehr alleine gehen. Was darf ich denn überhaupt noch? Also so ein bisschen wie so eine Fußfessel.
Ja, also eine Fußfessel wollten wir natürlich nicht entwickeln. Im Gegenteil, mit Hilfe dieser Sensorik ist natürlich die Selbstbestimmtheit unterstützt und der Träger, der ja schon sturzgefährdet ist, hat einfach die Sicherheit, dass wenn er sich im Alltag bewegt, dass Hilfe kommt.
Gut, man kann ja auch nicht wirklich davon ausgehen, dass ich, wenn ich als Oma zu Hause liege, dass meine Angehörigen immer Zeit haben, um wirklich jede Sekunde neben meinem Bett zu sitzen und mir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Also in Kliniken, Seniorenheimen ist es eben leider auch so, dass die Zeit auch dafür nicht da ist. Von daher ist dieser Sensor, ist dieses System eine Alternative. Fazit, der Sturzsensor hat verhindert, dass ich die Treppe runtergefallen bin. Ich konnte ihn nicht austricksen. Er ist klein. Man spürt ihn kaum am Bein. Was noch?
Also das System kann man schon für ab 100 Euro im privaten Umfeld dann nutzen. Zunächst wollen wir aber noch eine längerfristige Studie im Klinikum Braunschweig durchführen. Da wollen wir dann gucken, ob das System so schon fertig einsetzbar ist oder ob man noch Kleinigkeiten nachbessern muss. Und dann brauchen wir noch eine geeignete Investitionssumme, um das Ganze auf den Markt zu bringen. Hoffentlich schon nächstes Jahr.
Also Geldgeber werden noch gesucht. Und wenn ich wirklich mal eine Oma bin, dann gibt es ihn, gut zu wissen. Bis dahin habe ich aber noch ein bisschen Zeit und ich bin froh, dass ich die Rolle als Oma jetzt nach dem Test ablegen kann und wieder jung bin oder zumindest viel jünger.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Little May. Die CD heißt For the Company. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.